uns Arbeiten zusammenschmieden kann, hier nicht nur in einer Freizeit, sondern stark machen kann, Aufgaben zu übernehmen in dieser Welt. Er braucht Glieder an seinem Leib. Und wir wollen da genauso funktionstüchtig sein, wie wir es auch im physischen Bereich sein wollen. Ich komme langsam an die Grenze, wo ich manchmal merke, bei manchen dieser Sportübungen, dass mein Körper nicht mehr ganz so will, wie ich das will. Da gibt man dem noch den Befehl und sagt, Mensch, kannst du das nicht sehen, was du da siehst? Dann kommt die Reaktion, setzt du die Brille auf, das hilft. Dann geht's nicht mehr so. Und dann jagt man die Pisten runter und denkt, Mensch, das war doch eine Kleinigkeit, das hast du schon vor 30 Jahren gemacht. Aber wahrscheinlich sind die Bretter schneller geworden. Auch nicht richtig, sondern die Knochen sind lahmer geworden. Und dann ärgert man sich, dass man nicht so tüchtig ist. Und im physischen Bereich gibt es viele Entschuldigungen dafür, dass wir nicht mehr so fit sind, wie wir es vor Jahren waren. Aber im Geistlichen gibt es da keine Entschuldigung. Denn der Geist Gottes arbeitet an uns und er wird nicht alt. Es kann manchmal so ein bisschen langsam werden in unserem Kopf, aber letztlich soll jeder Tag, den wir mit Jesus leben, interessanter, spannender, lebendiger, sinnvoller werden. Und ein Tag ist verschwendet, wenn wir nicht uns Zeit genommen haben, mit diesem Jesus Gemeinschaft zu haben. Wir fingen mit diesem Thema an, woher kriegen junge Leute und alte Menschen ihre Kraft neuer? Indem sie warten auf den Herrn, rechnen mit dem Herrn, ihn einbeziehen in ihr Leben. Ob es das Leben ist, das ich stille Zeit nenne und Gottes Angesicht suche, kann ich nicht ohne Gott machen. Man kann Gott nicht mit Gott Gemeinschaft haben ohne Gott. Oh, ich kann Kalenderblättchen lesen und kann Andachtzettel lesen. Kann mich füttern mit Theologie. Aber darum geht es natürlich in der stillen Zeit nicht. Die Haaren auf den Herrn kriegen neue Kraft. Kommt es zu einer Begegnung. Lernen wir etwas Neues über ihn. Wir schauen viel zu oft auf uns selbst. Eigentlich wollen wir die Bibel studieren, um ihn besser kennenzulernen. Damit wir nicht eine halbe Ewigkeit im Himmel rumrasen und immer an Jesus vorbeirennen, ohne ihn wiederzuerkennen. Wäre schlimm, nicht? Johannes sagt an einer Stelle, gleich im ersten Kapitel, sagt, er ist mitten unter euch getreten, den ihr nicht kennt. Das kann natürlich denen passieren, die nichts mit ihm zu tun haben wollen. Aber schlimm wäre es, wenn wir, die wir meinen, ihn zu kennen, ihn verkennen, nicht richtig kennen. Und darum gilt es, diese Begegnung zu haben. Woher kriegen wir die Kraft zum Leben als Christen? Das wissen natürlich die Ungläubigen, das wissen die Nichtchristen nicht, dass sie auch von Gott Kraft bekommen zum Leben, das Leben, was sie hier leben, geistig und körperlich, seelisch und körperlich. Jeder kriegt sein Leben. Wenn Gott einfach sein Leben entzieht, ist der Mensch tot. Nur in besonderer Weise ziehen die Christen täglich Kraft. Aus seinem Wort, aus seiner Gegenwart, aus ihm. So wie diese Lampe da oben selbstverständlich den Strom zieht, um überhaupt zu leuchten. Sie könnte gar nicht anders. Wenn man diese rausnimmt und noch so doll reibt, die wird nie leuchten. Sondern sie braucht einfach diesen Strom. So brauchen Christen das Leben Jesu. Das ist, was es heißt, Christ zu sein. Christ zu sein heißt, ich bin an Christus angeschlossen. Und darum, die Haaren auf den Herrn kriegen neue Kraft. Woher ziehst du deine Kraft? Woher ziehst du deine Kraft zum normalen Leben, zum Berufsleben, Schulungsleben, das Leben unter den Menschen? Woher ziehst du die Kraft? Jesus sagt, ich möchte deine Kraft sein. Woher nimmst du die Kraft zum Miteinander leben, in Gemeinschaft, in Freundschaft? Wir denken, das geht so automatisch. Aber ich kann euch sagen, das geht nicht, ganz besonders, wenn ihr wirklich im Auftrag Gottes lebt. Die größten Streitsituationen, die Missionare dazu bringen, wieder umzukehren, liegen daran, dass sie nicht miteinander umkommen, miteinander auskommen. Das Wandeln, das Miteinander zurechtkommen. Das ist schön jetzt auf einer Freizeit, aber lasst euch mal ein halbes Jahr so zusammensperren. Möchten wir sehen, was da so alles passiert, was da funkt. Hier sagt, diese Kraft kannst du von mir haben. Auch die Jünger haben sich oft nicht verstanden. Und Jesus sagt, ich muss noch groß werden unter euch, dass ihr auch miteinander so lebt, dass an der Liebe man erkennt, dass ich da bin. Woher nehmt ihr die Kraft, Gottes Wort zu studieren? Wenn wir diese Kraft uns nicht von Jesus zeigen lassen, dann ist das Bibelstudium eines der langweiligsten und ödesten und tötendsten Angelegenheit. Das ist nur gut, wenn wir ihn aufsuchen und sagen, es ist dein Buch, bitte offenbare es mir. Viele Jünger hörten andauernd immer den Herrn Jesus predigen, hinterher nahmen sie ihn zur Seite und sagten, jetzt erklär uns das mal. Haben nichts verstanden. So geht es uns auch. Woher nehmen wir die Kraft? Und dann, wenn es an den Punkt kommt, wirklich zur Ruhe zu kommen. Wenn andere ihre Tabletten schlucken, um ruhig zu werden. Wenn andere mit dem Stress nicht fertig werden und wer weiß, was tun. Haben wir denn gelernt, uns zu beruhigen in Christus? Uns ihm auszuliefern? Wie du angefangen hast im Glauben, mit der Auslieferung, so wandle in ihm, so mach weiter. Darüber haben wir gesprochen, ersten Abend. Und gestern habe ich darüber gesprochen, was bringt's? Ich hoffe, du wirst nie vergessen. Es bringt dir den lebendigen Gott. Das Christsein bringt dich in eine lebendige Beziehung zu diesem Schöpfer und zu diesem Herrn. Und die Beziehung, die du zu dem Schöpfer hast, durch Jesus Christus, bringt dir die Qualität seines Lebens. Darum sagt er davon, wenn du mich hast, wirst du Leben haben und volle Genüge. Du wirst das Geheimnis lernen dürfen, wie die Dinge, von denen du so viel im Leben erwartest und die dich oft enttäuschen, dass diese Dinge, die dir nie ganz deine Träume erfüllen, dass sie auch nicht dafür da sind, sondern dass Jesus dafür da ist. Entweder befriedigt dich Jesus ganz oder gar nicht. Wenn ich von meinen großen Reisen nach Hause komme und meine Frau sagt, na, habe ich dir gefehlt? Und ich sage, ja, zu 70%. Und sagt so, und wer hat die 30%? Verstehst du, wenn du jemand liebst, kannst du ihn nur 100%ig lieben. Kannst du nach Hause kommen und sagen, ich habe dich nur 99% lieb. Willst du wissen, wo ist das 1%, das du mir nicht gibst? So möchte Jesus dein Leben sein. Wir haben darüber gesprochen. Was bringt das Christsein? Ich hoffe, du stellst nie die Frage im falschen Sinne. Sondern höchstens in dem Sinne, was bringt das Christsein mit? Und es bringt in erster Linie Jesus mit. Und in die Qualität seines Lebens. Und wenn ich dieses Evangelium lese, dann muss ich sagen, an einer Sache ist Jesus nie gestorben, an Langeweile. Der hat so ein volles Leben gelebt. Das ist, was er damit meint. Oh, dieses volle Leben war nicht immer doll Jux und Tollerei. Das war die meiste Zeit ein hartes Brot. Aber wenn er sogar dazu Ja sagen kann und dem Vater dafür danken kann, dann ist das eine tolle Sache. Ich hoffe, du strebst an, ein erfülltes Leben zu haben und machst dir Jesus zum Modell. Und Jesus sagt, deswegen bin ich in dein Leben gekommen. Und heute möchte ich über etwas sprechen, was im Matthäus 16 zur Sprache kommt. Matthäus 16, Vers 13. Die Jünger hatten eine ganze Weile Zeit, sich mit diesem Jesus abzugeben, ihn zu begleiten, ihm zuzuhören, sich ihre Gedanken zu machen über Jesus. Mal ganz ehrlich, hast du dir schon ernsthaft Gedanken über Jesus gemacht? Jesus an einem Punkt seines Zusammenlebens mit den Jüngern, den sie vielleicht schon verstanden haben, dass man bei ihm im Grunde, das haben sie wenigstens gehört, das Leben ist. Er hat sich ihnen offenbart, hat ihnen mitgeteilt, wer er ist. Und sie auch schon die Frage gestellt haben, was bringt's in diesem Leben? Kommt er jetzt an diesen Punkt, der Herr Jesus, und stellt diesen Jüngern eine Frage. Vers 13. Das ist die Wendemarke in dem Leben vieler Christen, auch einiger dieser Jünger. Denn an dieser Wendemarke fing Jesus an, ihnen deutlich zu sagen, welchen Kurs er nehmen würde. Er ließ seine Jünger nie im Zweifel darüber, was er vorhatte. Er sagt, mein Weg ist der Weg zum Kreuz. Und wer mir nachfolgen will, muss bereit sein, das Kreuz auf sich zu nehmen. Aber das kannst du nur, wenn du absolut sicher bist, wer dieser Jesus ist. Da kam Jesus in die Gegend, Vers 13 steht es, von Caesarea Philippi. Und er fragte seine Jünger und sprach, wer sagen die Leute, dass des Menschen Sohn sei? Sie sprachen, etliche sagen, du seist Johannes der Täufer. Andere, du seist Elia. wieder andere, du seist Jeremia oder der Prophet einer. Er aber sagte, was sagt ihr denn, wenn ihr miteinander sprecht? Seid ihr schon zu einer Entscheidung gekommen, wer ich bin? Da antwortete Simon Petrus für die Jünger, du bist Christus, der lebendige Gottes Sohn. Des lebendigen Gottes Sohn, du bist Gottes Sohn. Und Jesus antwortete ihm und sprach zu ihm, selig bist du, Simon, Jonas Sohn, denn Fleisch und Blut hat dir das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Und jetzt sage ich dir was, Petrus, auf diesen Felsen dieses Bekenntnisses von Jesus Christus, das nie auf deinen Mist gewachsen ist, das nicht in deinen grauen Zellen seinen Niederschlag hat, sondern das dir der Vater offenbart hat. Auf dieses Bekenntnis hin baue ich meine Gemeinde. Wir haben darüber nachgedacht, was bringt es, Christ zu sein. Wir haben darüber nachgedacht, wie wir die Kraft kriegen zum Christsein. Und darum denken wir immer plötzlich an uns. Wie kommen wir weiter? Hier offenbart der Jesus Christus seinen Jüngern, dass sie eigentlich in der Nachfolge sind, damit etwas durch sie geschieht. Und das steht nicht nur im letzten Kapitel des Matthäus-Evangeliums, dass wir hingehen sollen, alle Welt und Jünger zu machen, sondern das sagt er hier in anderen Worten schon. Es wird eine Gemeinde entstehen von Menschen, die die richtige Einstellung zu mir haben, weil sie das richtige Verständnis haben. Und dieses Verständnis bekennt ihr. Aber euer Bekenntnis von mir, das ist nicht auf euer Mist gewachsen. Das ist nicht einfach übernommen von anderen. Sondern es ist das Zeugnis des lebendigen Gottes. Darum geht es auch in der Religion und in unseren Vertretern, in unserem Glaubensbekenntnis nicht um eine Vergleichstheologie, eine Vergleichsreligion. Sondern es geht um die Wahrheit oder die Unwahrheit. Und die Frage, die wir beantworten müssen, wer ist Christus? Wer ist Jesus für dich? Ist er das, was du herkömmlich irgendwo übernommen hast? Das mag der Wahrheit entsprechen, aber wie tragend ist diese Wahrheit für dich? Verstehst du, ich war bereits 4 Jahre intensiv in einem christlichen Kreis und habe die Wahrheit des christlichen Glaubens übernommen, weil ich, Gott sei Lob und Dank, in einen Kreis kam als junger Mensch, als Teenager, wo die Bibel biblisch akkurat gelehrt wurde. Und diese Wahrheit habe ich übernommen und habe sie unter meinen Freunden und Kameraden so zum Ausdruck gebracht. Wenn die andere Ideen von Gott hatten, brachte ich diese biblische Idee, die mir durch Freunde in diesem Kreis immer wieder beigebracht wurde. Nur diese Wahrheit, Gott sei Dank die richtige Seite, die richtige Theologie, die richtige Wahrheit, war letztlich nicht eine vom Geist Gottes mir anvertraute Wahrheit. Es war ein Wissen, das den biblischen Grundlagen entsprach, aber nicht eine innere Überzeugung, die er auch dann hält, wenn man getestet wird. Und Jesus Christus wusste, denn wenn du das so weiterliest, kannst du in Vers 21 lesen, da steht drin, da derzeit an fing Jesus und zeigte seinen Jüngern, wie er müsste nach Jerusalem gehen und viel leiden, von den ältesten Hohenpriestern, Schriftgelehrten und getötet werden und am dritten Tage auferstehen. Der Jesus Christus wusste, dass das Zeugnis niemals tragend ist, dass 12 Leute ihm ständig zugehört hatten und zu dieser Wahrheit genickt hatten, weil sie diesen Herrn Jesus ganz sympathisch fanden, dass sie überrascht waren, erstaunt waren von seinen großen Taten und so mit diesem Jesus folgten, wie andere irgendeinem anderen großen Guru vielleicht folgen und seine Thesen vertreten. Er wusste, dass das eine Auseinandersetzung ist, wenn es um die biblische Wahrheit geht, zwischen Himmel und Hölle. Und er wusste, dass seine Boten eines Tages verfolgt werden würden, bis aufs Blut. Und dass man in Auseinandersetzungen gebracht wird durch den Glauben, Diese Auseinandersetzungen werden uns zu Kleinholz machen, es sei denn, da ist jemand größer und stärker in uns als der oder die, die gegen uns sind. Und ehe Jesus anfing, diesen Jüngern zu sagen, welchen Weg er gehen muss, um sie davon zu überzeugen, dass wenn sie ihm folgen, bereit sein müssen, denselben Weg zu gehen, nicht auf Rosen gebettet, sondern durchs Feuer getrieben, um sicher zu sein, dass er dann am Ende tatsächlich noch Zeugen übrig hat und das Christsein nicht stirbt mit der ersten Christenverfolgung, stellt er die Frage, wisst ihr, wer ich bin? Ich meine, weißt du, wer er ist? Nicht bist du, hast du eine bestimmte Meinung dir gebildet über ihn, sondern kennst du ihn und weißt, wer er ist. Darum reicht es nicht, auch wenn es noch so gut ist, von einer richtigen Quelle her, von Eltern, Verwandten, Bekannten, Freunden, Kreis, Jugend, Gemeinde, so geschult zu sein, so gelehrt zu sein, dass es der biblischen Wahrheit entspricht. Dieses Bekenntnis des Glaubens kann nicht einfach theoretisch aus der Bibel abgeleitet werden, sondern diese Aussagen der Bibel müssen praktisch durch den Geist Gottes in dein und mein Herz hinein überzeugt werden. Der Geist Gottes möchte eine Überzeugungsarbeit tun, so wie sie hier geschah, dass als Petrus sagte, du bist Christus. Da musste Jesus sagen, weißt du, dass Petrus, das ist nicht von dir, das ist, was Gott dir klar gemacht hat. Und wenn dir Gott diese Wahrheit so klar macht, dann wirst du in der Lage sein, mir zu folgen, egal wo ich dich hinführe. Bis jetzt hast du dich selbst gegürtet, bist die Wege gegangen, die du wolltest, aber es wird der Moment kommen, da wird ein anderer dich gürten, ein anderer dich führen, wird dir Aufgaben geben, Bestimmungen geben, da wolltest du gar nicht hingehen. Aber du wirst es tun, weil ich dich führe. Und es reicht nicht aus, dass wir darüber nachdenken, wo ich die Kraft herbekomme zum täglichen Leben. Es reicht nicht aus, dass ich dem zustimme, dass es sich lohnt, Christus zu folgen, für das, was ich von ihm kriege und durch ihn kriege. Wir müssen überzeugt sein, wer er ist. Weißt du, wer Jesus ist? Es wurde uns heute Abend gesagt. Johannes 6. Entschuldigung, 14 Vers 6, nicht 6 Vers 14, 14 Vers 6. Johannes 14 Vers 6 steht im Zusammenhang, dass der Jesus Christus deutlich macht, dass es nicht in uns steckt. Er spricht in dem Kapitel davor davon, dass Petrus, der gerade noch ihn bekannt hat, aus dem Wirken des Geistes Gottes heraus, dass dieser selbe Petrus nicht in der Lage sein wird, treu zu sein, sondern wird ihn verraten. Das ist eine schreckliche Offenbarung. Ich glaube, es wäre eines der schlimmsten Aufgaben, die ich hätte, wenn ich so hellsichtig wäre, auf den Kopf dir zuzusagen, wo du einmal sein wirst, in deinem Glaubensleben. Ich darf das immer mit Erschrecken feststellen, nicht, dass ich das jemandem im Voraus sagen kann, aber es ist schon schlimm genug, wenn man in Gemeinden geht und wenn man Leute, die man vielleicht jahrelang kannte, als bekennende Christen plötzlich hört, sie sind weg vom Fenster. Ich habe lange aufgehört, mit Fingern auf sie zu zeigen, denn ich weiß, was in mir steckt und dass ich nicht die Kraft habe, zu garantieren, dass ich nächstes Jahr noch wieder zu so einer Freizeit gehe. Darum sagte Jesus Christus im Vers 1, euer Herz erschrecke nicht. Glaubet an Gott und glaubet an mich. Und er sagt, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Dies ist so eine einzigartige, fantastische Wahrheit, dass wir uns eigentlich schwer tun, sie voll zu erschöpfen und darum in Liedern und in Worten schnell zitieren, ohne darüber nachgedacht zu haben, was sie bedeutet. Wenn dir Jesus sagt, ich bin der Weg und du sagst, ich glaube das, dann gibt es für dich keinen anderen Weg als Jesus. Ich meine keinen anderen Weg als Jesus. Nicht nur Jesus plus, nicht nur den ein oder anderen Weg zum Leben und durchs Leben plus Jesus, sondern es gibt nur einen Weg, Jesus. Ist das, was uns auszeichnet, wenn Menschen uns kennenlernen, dass wir eigentlich so irgendwo single-minded, so einseitig sind? Werden sie uns vorwerfen. Die ersten Christen haben sie so genannt, weil die immer nur von Christus redeten. Oh, diese Christen. Weil die nur eine Platte drauf hatten, Jesus. Oft wollen wir nicht so extrem sein und darum sieht man das uns nicht an, dass wir auch noch so einen Reserveweg haben, so einen Privatweg haben. Jesus. Jesus sagt, ich bin der Weg. Und die Wahrheit. Und das Leben. Wenn er das Leben ist und er das Leben hat, dann gibt es außer ihm kein anderes Leben. Wie wichtig ist es dann, bei diesem Jesus zu bleiben? Und das Ganze, dass er der Weg ist und das Leben ist und kein anderer Weg und kein anderes Leben vorhanden ist für uns, steckt in dem Wort dazwischen, die Wahrheit. Bist du absolut überzeugt, dass Jesus der Weg ist und das Leben? Dann musst du hundertprozentig sicher sein, dass er die Wahrheit ist. Und du wirst in deinem zukünftigen Leben oft angegriffen werden, wo man dir ein- und ausreden wird, dass du Jesus nicht so absolut setzen darfst. Im Matthäusevangelium, Kapitel 1, in der Weihnachtsgeschichte, uns vertraut, wird dem Josef, der in Zweifel geraten ist, gesagt, und sie wird, die Maria, deine Frau, einen Sohn gebären und den Namen, den du ihm geben sollst, heißt Jesus, denn er wird sein Volk retten von den Sünden. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Jesus, Erretter, das ist der Weg. Keine Rettung ohne Jesus. Und siehe, eine Jungfrau, Vers 23, wird schwanger werden und einen Sohn gebären und sie werden seinen Namen Immanuel heißen. Das heißt, Gott mit uns. Das ist das Leben. Denn nur bei Gott ist Leben. Gott ist das Leben. Ziehst du Gott aus dem Verkehr, hast du nur noch den Tod. Gottlos sein, gelöst von Gott, heißt von seinem Leben entbunden zu werden. Das gilt nicht nur auf dem geistlichen Sektor, sondern in dem Moment, wo Gott die Türen schließt, wo Gott einfach den Laden zumacht, gibt es kein Leben mehr auf diesem Planet Erde, in dieser Welt. Und zwischen diesen beiden sollst du seinen Namen Jesus nennen, der Weg, und du sollst ihn Immanuel nennen, das heißt Gott mit uns, das Leben, steht was? Die Wahrheit. Und darum steht in Vers 22, das alles aber soll geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat, der da spricht. Du sollst ihn Jesus nennen, das ist der Weg. Du sollst ihn Immanuel nennen, das ist das Leben. Aber das ist wirklich in diese Welt gekommenen Menschen. Gott ist. Der Retter ist. Das muss absolut sicher sein. Und darum die Wahrheit. Und die Wahrheit ist zu testen. Und die Wahrheit können wir rausfinden. Und wenn wir die Wahrheit rausgefunden haben, für uns selbst, dann können wir auch ganz sicher sein, dass wir zu ihm als den Weg, der Weg und das Leben stehen können. Es hängt alles daran, ist es die Wahrheit. Damals, wenn Jesus den Prozess machte, sagte er, okay, überführt mich einer Sünde. Denn wenn ja nur eine Sünde irgendwo in meinem Leben ist, eine Sache der Unwahrheit aufzudecken ist, dann könnt ihr natürlich auch in Zweifel sein über das, was ich euch gesagt habe in Bezug auf euer Verhältnis zu Gott. Aber ist alles, was ich euch gesagt habe, was ihr überprüfen könntet, was ihr testen könnt, ob es in meinen jungen Jahren waren oder in Jahren, als ich bei euch war, wenn das immer die Wahrheit ist, warum glaubt ihr mir nicht? Nehmt ihr mir nicht die Dinge ab, die ich hier nicht beweisen kann, aber von denen ich Zeugnis gebe? Und das Geheimnis ist, was hier steht, das ist aber alles geschehen, auf das erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten gesagt hat. Das heißt, Gott hat volles Verständnis mit unserem Zweifel, mit unseren Schwierigkeiten, vor allen Dingen mit den Stimmen, die auf uns einwirken, immer in unserem Leben und uns wegziehen wollen von der Wahrheit des Wortes Gottes. Und darum hat er nicht einfach gesagt, friss Vogel oder stirb, das musst du einfach so annehmen, das musst du einfach so glauben, das ist dir von deinen Eltern vermittelt oder von Freunden vermittelt oder von einem Kreis oder einer Kirche, darum musst du das einfach schlucken. Nein, du kannst es ständig überprüfen, du kannst es testen, ob Jesus der Weg und das Leben ist. Ob er der Christus, der Retter, Immanuel, Gott mit uns ist. Und wie testet man das? Indem man sich irgendwo hinsetzt und wartet darauf, dass man auch so eine Eingebung hat, wenn man gefragt wird? Wie der Petrus? Nein. Indem wir einfach das Wort Gottes testen, überprüfen. Indem wir in ganz klarer Weise eigentlich die Verheißungen Gottes checken können. Denn die Verheißungen des Wortes Gottes, wenn sie sich erfüllen, sind der Beweis dafür, dass es die Wahrheit ist. Ich werde das gleich erklären. Jesus erwartet nicht, dass wir einfach, was da so in dieser Bibel steht, schlucken. Sondern er sagt, ihr könnt überprüfen, ob es die Verheißungen sind, die Jesus erfüllt hat. So steht im Johannes 5, suchet in der Schrift, wenn ihr meint, ihr habt das ewige Leben, sie ist es, die von mir spricht. Und damit war natürlich nicht das Neue Testament gemeint, sondern damals hatte man nur das Alte Testament. Also im Alten Testament können wir überprüfen, ob der Jesus wirklich der Christus ist. Der einzige Weg. Und das wahre Leben, das zu Gott führt. Johannes 5, Vers 39, sucht in der Schrift. Überprüft die Schrift. Und der Matthäus, der den Wunsch hatte, die Juden, die diesen Jesus mit diesem Jesus eine Weile gelebt hatten und ihn den Prozess gemacht haben und gekreuzigt haben, um sie zu überführen, dass er wirklich der Messias ist, gebraucht in seinem Evangelium ständig die Hinweise, dass mit dem, was da Jesus getan hat unter ihnen, dass er nichts anderes getan hat, als was schon damals in der Schrift vorausgesagt worden ist. Er sagt, das ist verständlich, dass da einer auf einmal auftaucht, so schwach und normal und menschlich, dass gar nichts Außergewöhnliches an ihm zu sehen ist. Kein Heiligenschein, keine Flügel, die da irgendwie flappen. Kein besonderer Held des alten Bundes, der vielleicht hingegangen ist, wie der Simson und ein paar Pfeiler umstößt und sagt, hier, bitte. Keiner, der bereit ist, von den Zinnen runterzuspringen und plötzlich da zu landen, von Engeln getragen, um zu beweisen, er ist der Sohn Gottes. Keiner, der plötzlich aus Steine Brot machen kann, um somit zu beweisen, es kann nur Gott sein, der jetzt unter euch ist. So ist es schwach und nichtig unter euch. Und er ist verständlich, sagt er seinen Leuten, dass ihr mich verkennt. Aber ihr würdet mich sofort erkennen, wenn ihr nur überprüft, wie ich lebe unter euch für 33 Jahre und dann überprüft, was im Alten Testament von mir gesagt ist. Ich bin die Wahrheit. Ich lebe euch die Wahrheit vor, die Gott bereits im Voraus versprochen hat zu. Und wenn ihr in Zweifel gerät, weil ihr mich beobachtet und sagt, das ist doch unmöglich, der hat doch ganz normal hier unter uns gelebt, ist doch ein Nachbar und Bürger dieses Volkes, wie kann der plötzlich Gott sein? Sagt, da habe ich Verständnis für diesen Zweifel. Aber ich kann diese Zweifel aus dem Weg räumen. Denn ich tue nichts Außergewöhnliches, ich tue nur das eine, den Willen meines Vaters zu erfüllen. Und diesen Willen hat Gott euch schon über hunderte von Jahren kundgetan. Er hat schon in den ersten Begegnungen mit dem Menschen, als der Mensch sich abwandt von Gott, sich unabhängig machte von Gott, hat er hingewiesen, hat gesagt, dass durch eine Frau ohne den Mann, eine Frau eine Nachfolge haben wird und er wird in der Lage sein, dem Teufel den Kopf zu zerschmettern. Von dieser ersten Offenbarung im 1. Mose 3,15 ist die Klarheit gegeben, dass Gott Wort für Wort, Seite für Seite in seinem Wort Hinweise geben würde, um diesen Jesus, diesen Sohn Gottes, dieses Heil für die Menschen, dieses Heil besonders für die Juden, nicht zu verpassen. Darum, wenn irgendein Mensch gesucht wird und die Fahndung wird ausgeschrieben an der Grenze und Jesus die Frage stellte, und die konnte er natürlich jedem anderen Gelehrten auch stellen, wie komme ich in den Himmel? Kann ich das ewige Leben haben? Sagt Jesus nur eins, einen Moment mal, bist du überzeugt, dass du mir die Frage überhaupt stellen kannst? Denn es ist nur einer gut, Gott. Bist du davon überzeugt, dass ich gut bin? Der musst du wissen, ich bin Gott und habe das Recht, dir Auskunft zu geben darüber. Und wenn dann einer kommt, der sagt, jetzt gibst du alles, hängt alles an den Nagel, gibst alles auf und folgst mir nach, dann hat einer nur das Recht, so eine Herausforderung zu stellen, wenn er wirklich der ist, der sagt, dass er ist, nämlich Gottes Sohn. Aber viele, viele Menschen gehen über diese Welt, die sich als Christusse ausgeben und Menschen verführen. Sie haben keine Credentials, sie haben keine Hinweise, wer sie wirklich sind, dass sie berechtigt sind, Forderungen zu stellen. Und sie stellen diese Forderungen und führen Menschen nicht ins Leben, sondern in den Tod. Und es ist erschreckend, wie viele sogar Christen sich bereit erklären, solchen Gurus auf den Leim zu gehen. Und Jesus hätte nicht das Recht gehabt, einfach aufzutauchen, einfach von sich zu behaupten, ich bin der Sohn Gottes, wenn er nicht einen ganz klaren Hinweis geben könnte, dass das wirklich ist. Und es ist heute erschreckend, wie viele sich Christen nennen, wie viele sagen, sie glauben an Jesus Christus, aber wenn die Feuerprobe kommt, die Nagelprobe kommt, haben sie keine Substanz festzuhalten an diesem Jesus. Und dann schmeißen sie plötzlich ihn als den Weg und als das Leben über Bord. Darum ist es absolut sicher und sinnvoll. So wie du dir Gedanken darüber machst, ist er die Wahrheit. Wer ist Jesus? Ehe Jesus die Forderung stellte, jetzt geht weiter, ihr seid eine Weile bei mir gewesen, da konntet ihr euch eure Gedanken machen, aber jetzt gehe ich einen sehr harten Weg. Und diese Forderung kann ich nur stellen, wenn du absolut davon überzeugt bist, wer ich bin. Und auch ihr seid eine Weile Christen, aber auch ihr werdet älter, kommt größere Verantwortung, größere Spannung des Lebens. Die Zeiten stehen nicht unbedingt auf Frieden und Freude für die nächsten Jahrzehnte, sondern auf Sturm. Wir sind in unserer Generation aus dem Sturm in die Flaute geraten. Das ist ein bisschen leichter als umgekehrt. Und ihr werdet noch manche getestet werden und einige werden das Christsein an den Nagel hängen. Weil ihr nicht tief davon überzeugt seid, sondern im Kopf nur einfach eine Weiche gestellt habt, indem ihr sagt, Jesus ist für mich der Sohn Gottes. Weißt du es? Oder kannst du es wissen? Nun, der Jesus Christus hat auch einen Ausweis. Er hat gesagt, prüft die Schrift. Was wurde gesagt von der Schrift? Nun, Mose hat darauf hingewiesen, schon im 5. Buch Mose 18 hat er gesagt, es wird jemand kommen, der wird größere Wunder tun und größere Dinge tun, als ich getan habe. Mose war der Führer per excellence, der damals sein Volk geführt hat. Und auf Mose haben sie so viel gehalten. Und dieser Mose hat gesagt, kein Problem. Wenn der Sohn Gottes kommt, der macht größere Dinge. Und es ist interessant, dass tatsächlich Petrus darauf hinweist, als er später auf diesen Jesus weiß, dass er alleine der Retter ist, da sagt er das, nämlich in seiner ersten Predigt. In Apostelgeschichte 2 sagt er, ihr Männer, Vers 22, Apostelgeschichte 2, 22, ihr Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus von Nazareth, den Mann von Gott unter euch erwiesen mit Taten, Wundern und Zeichen, welche Gott durch ihn tat, unter euch, wie ihr selbst wisst. Wie konnte das sein, dass Petrus eine Gruppe von Menschen anspricht, die gerade vorher geschrien haben, weg mit ihm, kreuzige ihn, wir wollen nicht, dass er über uns herrscht. Und er öffnet ihnen jetzt die Augen und sagt, wisst ihr, wen ihr da abgelehnt habt? Den Mann, der unter euch erwiesen ist, durch Taten, durch Wunder und durch Zeichen, die offensichtlich nie durch einen Menschen geschehen können, es sei denn, Gott wirkt durch ihn. Verstehst du, warum ihnen es plötzlich mitten durchs Herz ging? Was haben wir denn da gemacht?
Wir haben uns da hineinreden lassen. Wir haben uns hineinziehen lassen, ein Urteil zu fällen über diesen Jesus Christus. Ist doch klar. Wir haben es doch gesehen, diese Taten. Wir haben doch gesehen, diese Wunder. Wir haben doch gesehen, diese Zeichen. Denn was sind das denn? Warum diese Verdreifachung?
Er sagt, es ist nicht unbekannt, was Jesus getan hat. Das waren Taten. Jetzt überprüft mal die Taten Jesu im Vergleich zu anderen. Und er sagt, ja, das ist schon was Besonderes gewesen.
Diese Taten waren Wunder. Das heißt, sie sind nur zu erklären, außer außergewöhnliche Dinge, die ein normaler Mensch nicht tun kann. Die Dinge, die Jesus tat, waren Wunder.
Wie konnten wir uns dann von diesem Menschen ausreden, dass er der Sohn Gottes ist? Dass er der Retter ist? Und Jesus sagt, das kann euch allen passieren. Ihr müsst selber zu einer inneren Überzeugung kommen. Denn alleine diese Erlebnisse reichen nicht aus. Auch Erlebnisse, die du im Glauben machst, wenn du nicht eine grundfeste Überzeugung hast, eine klare biblische Begründung hast, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dann flauen plötzlich die Beweisungskräfte dieser alten Erlebnisse ab. Und ihr werdet nicht die Ersten, die einmal Feuer und Flamme für Jesus waren, von Jesus Zeugnis gegeben haben, plötzlich alles über Bord schmeißen. Jesus sagt den Leuten, ihr habt die Taten Jesu gesehen. Waren das normale Dinge? Waren sie menschlich zu erklären? Nein, es waren Wunder. Und sie widersprachen ihm nicht. Von denen wisset ihr. Sie sind unter euch geschehen.
Und er sagt noch etwas, es waren nicht nur Wunder, es waren nicht nur einzigartige, tolle Dinge, sondern diese Dinge, die Jesus tat, waren Zeichen. Erinnert euch daran, wie er euch satt gemacht hat, als er zu Hunderten hungrig war, ihm lange zugehört habt, und dann hat er diese paar Brot und Fische genommen und hat ein Wunder getan. Erinnert euch daran, was für ein Zeichen war das? Erinnert euch daran, dass Mose euch durch die Wüste geführt hat und hat euch gesättigt? Hat nicht Mose gesagt, dass ein Größerer kommen wird?
War das nicht fantastisch, dass er so ein paar Brote nimmt, ein paar Fische und 5000 Leute, ohne Frauen und Kinder, wahrscheinlich 10.000 Leute, damit gesättigt hatte, dass nachher noch viele Körbe voll Brot und Fisch übrig blieben. Das war ein Wunder. Aber habt ihr es verstanden, dieses Wunder? Damit will er was sagen. Das war ein Zeichen. Und das Zeichen, das er gesetzt hat, hat nicht Mose gesagt, dass einer kommen wird, der größer ist als ich?
So wie ich euch rausgeführt habe, aus der Sklaverei in die Freiheit geführt habe, wird einer kommen, der euch aus der Sklaverei der Sünde rausführen wird, in die Freiheit des Christenmenschen.
Damit ihr nicht verpasst, achtet darauf, ihr werdet an den Taten erkennen. Es ist ein außergewöhnlicher Mann, denn diese Taten sind nur zu erklären, weil Gott mit ihm ist. Und diese Wunder, die unter euch geschehen, sind Zeichen, damit ihr was sagen. Und so kann ich jetzt jedes dieser Zeichen, jedes dieser Wunder Jesu durchgehen. Ob er Tote erweckt hat, um uns zu zeigen, dass wir geistlich tot sind und erweckt werden müssen zum Leben. Ob er Lahme gehend gemacht hat, weil wir einfach so unbeweglich sind, Gottes Wege zu gehen. Und er kann uns verändern, dass wir seine Wege gehen können. Alle diese Wunder, die er tat, waren Zeichen, waren Lehre, waren Erklärung.
Dass durch diesen Jesus endlich der Herzenswunsch Gottes, dass Menschen wieder unter den Geist Gottes für ihn leben und mit ihm leben. Und dass es eine Normalität ist, einen Mose unter uns zu haben und einen Elia unter uns zu haben. Und einen Josua unter uns zu haben und einen David unter uns zu haben.
Es war eine außergewöhnliche Person damals im Alten Bund, aber durch das Kommen des Heiligen Geistes, das Geschehen, dass dieser Jesus Christus euch mit Gott versöhnt, kann alles das sich wiederholen in eurem Leben. In deinem und meinem Leben. Und diesen Jesus habt ihr ans Kreuz genagelt. Er war die Brücke zurück zu Gott. Und ihr habt diese Brücke gesprengt. Und dann schrien sie. Als er sagte, so wisse nun, das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht habt. Als sie aber das hörten, ging sie ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Einmal kapierten sie, dass sie Gott an den Pranger gestellt hatten, dass sie Gott den Prozess gemacht hatten. Wer ist Christus? Die Wahrheit. Er sagt, ich bin der Weg und ich bin das Leben.
bist du absolut davon überzeugt, dass er damit die Wahrheit sagt. Wirst du zu ihm halten, wenn Menschen diesen Raum hier bestürmen, wie es geschehen ist vor circa 40 Jahren, als die Mau-Mau-Bewegung in Afrika, Kenyatta, eine Bewegung, die vorhatte, die Weißen rauszustürmen aus ihrem Lande, nationalistische Bewegung. Und als man das nicht schaffte, die Weißen rauszukriegen, sagte man sich einfach, werden wir einfach unsere Brüder, die Christen, fertig machen. Und da hatten sie sich mit versehen, denn die waren viel stärker als die Weißen in ihrem Glauben. Denn sie sagten sich, wenn wir die Christen in unserem Volk umbringen, dann müssen die Weißen sehen, was sie angerichtet haben, und werden sich auch zurückziehen. Und da haben sie den größten Fehler gemacht, denn die konnten die Kirchen stürmen, die konnten die Leute foltern und abschlachten. Die kamen oft mit MGs in so eine Kirche, in so eine Versammlung rein und sagten, okay, jetzt wollen wir es wissen. Diejenigen, die wahren Schafe Gottes sind, an dieser Seite, die werden umgebracht. All die anderen, die jetzt mitgeheuchelt haben, aber im Grunde nichts von diesem Jesus wissen wollen oder diesen Jesus abschwören, die gehen jetzt zur Tür raus und stellen sich an die andere Seite. Das sind die Böcke. Und die Lämmer werden wir ummähen. Und die Böcke werden wir laufen lassen. Stell dir mal vor, es käme hier heute Abend jemand rein. Würden wir uns auf die Seite Jesu stellen? Das könnte kein Mensch von sich aus zu Jesus halten. Es sei denn, diese Wahrheit, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, ist so tief in dir verankert durch das Wirken Gottes, dass du deinen Tod nicht fürchtest. Dass du vielmehr fürchtest, diesen Jesus zu verleugnen. Wie es damals viele taten, aber der größte Teil eben nicht tat. Und viele sind umgebracht worden. Und wie so oft ist das Blut der Märtyrer der Same der Kirche. Und darum ist die Kirche so stark geworden in diesen Ländern, der Verfolgung. Wie es schon immer war. Wer ist Jesus? Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt nur einen Weg. Und ich bin erschreckt zu sehen, wie wir Christen ihn zwar irgendwie als einen besonderen Weg hinstellen, aber nicht davon überzeugt sind, dass es nur der einzige Weg ist. Da sind wir ganz stark dabei, gerade in unseren christlichen, in unseren kirchlichen Kreisen, diesen Christen, dieses Christentum anzupassen an alle anderen Religionen. Mission heißt nicht mehr hinzugehen und ihnen den einzigen Weg zu zeigen, sondern Mission bedeutet heute, in diesen Religionen auch Wahrheit zu finden, die man zusammenlegen kann mit dem christlichen Glauben. Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn nicht mich. Und damit hat er entweder gelogen oder hat die Wahrheit gesagt. Es gibt nur eins. Der ist ja hiermit der größte Betrüger aller Zeiten gewesen und er hat die Wahrheit gesagt. Woher wissen wir, dass er die Wahrheit gesagt hat? Genauso sicher, wie du weißt, wenn du einen Ausweis bekommst und da deine 6, 7, 8 Hinweise bekommst, wer die Person ist und die Person weist sich damit aus und ist identisch, das, was auf dem Papier steht, mit dem, was er selber ist, kannst du überzeugt sein, 100% überzeugt sein und jeder Polizist lässt so eine Person gehen, überführt, dass er dir wirklich identisch ist mit dem, was er dort kredenzt hat als sein Ausweis. Jesus kredenzte die Hinweise des alten Bundes. Was sagt er? Guckt in der Schrift. Was steht in der Schrift? Da steht zum Beispiel drin, wo dieser Messias geboren ist. Wenn der Retter kommt, Mose hat darauf hingewiesen, er wird große, wunderbare Dinge tun. Jesus tat diese Dinge und trotzdem haben sie nicht kapiert, wer er war. Warum? Sie haben nicht geforscht in der Schrift. Richtig geforscht. Sie fingen einigermaßen gut an. Nämlich der Herodes hat die Experten geholt und hat gesagt, jetzt sag mal, als diese Leute da diese Weisen da kamen und sagten, also wir haben da so einen Stern aufgehen sehen. Wo ist das, irgendwo in euren Schriften steht doch was von dem Stern. Wo wird der Messias geboren sein? Wo wird der König herkommen? Und dann forschten sie in der Schrift und fanden, es ist Bethlehem, Ephrata. Das wird gesagt im Buch Micha. Das heißt, im Grunde ist es ausgeklammert, durch Gottes Prophetie können nur Menschen der Messias sein, die in Bethlehem geboren sind. Doch wenn irgendwelche Messias auftauchen, müssen wir rausfinden, wo sie herkommen. grundlegende Aussage ist, er ist in Bethlehem geboren. Wie viele Leute hätten denn eine Chance, bis zum heutigen Tage der Messias zu sein? Man hat mal Studenten gefragt, in verschiedenen Universitäten, herauszufinden, wie viele Menschen in etwa in diesem Bethlehem, Ephrata, auch noch dazugefügt in dem Buch Micha, und es gab zwei Bethlehems, damit man auch wirklich das einen und ganz bestimmten Ort hat, da hat man ungefähr gesagt, so ungefähr 26.000 Menschen bis zum heutigen Tage, die in diesem kleinen Fleck, in diesem kleinen Örtchen gelebt haben. Das wäre eine ganze Menge, die sagen könnten, ich bin der Messias, ne? Wenn es nur diese eine Prophetie gibt. Aber es gibt nicht nur eine Prophetie. Es gibt nicht nur wie in unseren Ausweisen 5 bis 8 Hinweise, wer wir sind. Als Beweis genug für jeden Polizisten, für jeden, der danach fragt, uns auszuweisen, wer wir sind. Zur Person Jesu gibt es circa 300 Hinweise im Alten Testament. Und die muss erstmal einer erfüllen, der zufällig sich ausgeben will als der Messias. Und so hat der Jesus sichergestellt in dem Matthäus, das könnt ihr prima nachlesen, indem ihr einfach mal durch das Matthäus-Evangelium lest und immer unterstreicht, wenn er steht, und es steht geschrieben, auf das sich erfüllte, was die Schrift sagt, etc. So sind immer Hinweise gegeben. Und da kann man nachlesen im Alten Testament, dass diese Hinweise gegeben wurden über einen Zeitraum von mehr als 1000 Jahren. Alleine das ist schon ein Wunder, dass es Hinweise gibt, die unterschiedliche Hinweise über einen Zeitraum von mehreren Menschen geschrieben, über einen Zeitraum von 1000 Jahren. Und wenn man die zusammenlegt, muss ein Mensch alle diese Verheißungen erfüllen. Der kann sagen, ich bin der Messias. Denn Gott hat es sehr, sehr schwer gemacht, dass irgendeiner sich ausgibt, der nur ein falscher 50er ist. Er muss also in Bethlehem geboren sein, und das können eine ganze Menge. 30 kannst du auch ruhig 26.000 haben, die geschätzt. Du kannst auch 100.000 oder 500.000 sagen oder 1 Million, spielt gar keine Rolle. Denn Gott hat dann das Problem immer enger gemacht, dass irgendeiner sich ausweist. Nämlich aus einer von diesen, die in Bethlehem geboren sind, er muss ebenfalls in Ägypten gewesen sein. Und darum wurde von Gott inszeniert, dass durch diese Flucht er nicht zurückging in irgendein anderes Land, sondern nur nach Ägypten, weil im Voraus hingewiesen wurde, mein Retter, den ich für die Welt schicke, der der zweite Mose ist, der größere Dinge tut als Mose, er wird sich auszeigen, er ist in Bethlehem geboren und kommt aus Ägypten. Es gibt eine ganze Menge Leute, die in Ephraim, in Bethlehem geboren wurden und gelebt haben, aber es gibt nicht ganz so viele, die dann auch nochmal irgendwann mal eine Weile in Ägypten waren, oder? Aber es wären noch viel zu viele. Und darum musste das Ganze reduziert werden. Und darum wurde gesagt, er wird Nazarenus genannt werden. Er muss aus Nazareth kommen. Na, frage ich euch, wie viele von denen, die in Bethlehem geboren wurden und auch mal in Ägypten waren, kamen schließlich und endlich und haben schließlich und endlich in Nazareth gelebt? Schon weniger, ne? Und sie machten Jesus den Prozess, anstatt nachzusehen, was von ihm gesagt ist. Und sie könnten forschen können, wo er herkommt, wo er gelebt hat, und hätten das in der Bibel forschen können, im Alten Testament, und hätten sie die Hinweise gehabt, alle diese Dinge. Er muss sowohl aus Bethlehem kommen, er muss sowohl aus Nazareth kommen, er muss sowohl aus Ägypten kommen. Und 3 hätten eigentlich schon ziemlich weit zur Identifizierung beigetragen. Aber dann erleben wir das, was er auch zeigen konnte, dass er natürlich das erfüllte, was im Alten Testament von ihm gesagt ist, dass der Mose sagt, er wird größere Wunder tun, dass der Jesaja sagt, dass er die Blinden die Augen öffnet, die Lahmen gehend macht, dass er die Gefangenen freisetzt, und alle diese Dinge, die er getan hat an den Menschen, diese hatten sich erfüllt. Wie viele von den Menschen, Bethlehem geboren, Ägypten eine Weile gelebt, in Nazareth auch gelebt, wurden solche Persönlichkeiten, die auf sich beziehen konnten, dass sie tatsächlich diese alttestamentliche Hinweis, dass einer größer ist als Mose, größere Dinge tut, wie er tat. Und dass nicht nur ein Gespinst das Christen hinterher schrieben, sondern Petrus hat die ganze Masse Menschen, tausende von Menschen gefragt und gesagt, ihr habt es doch erlebt. Und sie hätten alle sagen können, wir wissen zwar nicht, wovon du redest, denn wir haben keinen Mann gesehen, der große Taten tut oder Wunder tut. Und der soll größer sein soll als Mose. Und er erfüllt hat, was Jesaja gesagt hat und Jeremia gesagt hat. Die waren kleinlaut. Weil sie sagten, das trifft alles zu. Sie waren nicht entsetzt, weil sie einem Mann, der so gut war, wie Jesus offensichtlich unter ihnen war, so lieb und freundlich, dass sie ihm einen Prozess gemacht haben. Sondern die waren entsetzt, weil sie plötzlich merkten, wir haben Gottes Lösung zu unserem Seelenheil kaputt gemacht. Kann das Zufall sein? Wenn du immer noch im Zweifel bist, dann können wir erstmal loslegen. Dann weißt du, dass die meisten Verheißungen, die von Jesus sprechen, darauf zugehen, auf seinen Tod. Und wenn er schon vielleicht durch Zufall gerade diese drei Kriterien, Bethlehem geboren, Ägypten gewesen, im Netzeinheitszeug gewesen, vielleicht damals als Teenager da im Tempel sagte, ey Mensch, hab ich ja Schwein, das ist ja ganz fantastisch, dann trifft ja diese Prophezeiung auf mich zu. Also jetzt benehme ich mich wie der Messias und werde dadurch der Messias. Man konnte so eine Sache nicht inszenieren. Auch wenn man noch so gut die Schrift kennt, ob man wirklich alle 300 gefunden hätte? Denn die meisten Inszenierungen, die meisten Prophezeiungen sprachen von seinem Tod. Jesus, wenn du der Messias sein willst, obwohl du es gar nicht bist, dann musst du erstmal anfangen, das Volk hinter dich zu sammeln, dass sie dir ganz begeistert zujubeln. Und dann musst du dafür sorgen, dass sie an irgendeiner Stelle plötzlich alle gegen dich sind. Aber es sollte nicht so schwer sein. Viele Politiker kriegen das auch im Leben hin. Und dann musst du natürlich einen engeren Kreis sammeln von Leuten, die vernünftige, gestandene Männer, keine Spinner, sondern richtig vom Beruf weggezogen. Und die musst du dazu bewegen, mit dir zu gehen und dir zu folgen. Und einen musst du bitten, einen ganz besonderen Auftrag zu erfüllen. Er muss nämlich auf Geheiß auf dein Zeichen hingehen und dich verraten. Wie wäre es mit dem Judas? Und Jesus geht zu Judas und sagt, weißt du was, ich habe vor, eigentlich die Welt zu betrügen, ich möchte eigentlich der Messias sein, ich habe zufällig gerade diese Kriterien erfüllt, wo ich geboren bin und gelebt habe. Jetzt muss ich auch nur noch erfüllen, dass mich ein Freund verrät, denn es steht in dem Psalm, auch mein Freund, dem ich vertraute, der mein Brot aß, tritt mich mit Füßen. Und wir müssen erfüllen, was im Sacharja 11 steht, dass nämlich dieser Freund hingeht und mich verrät, und dafür kriegt er 30 Silberlinge. Aber bitte, du musst vorher hingehen und auch die Leute da im Tempel überführen und überzeugen, dass sie dir nicht 31 und nicht 29 Silberstücke geben. Es muss genau 30 sein. So steht es in meinem Sacharja. Lass dir also bitte nicht 25 andrehen oder 50. Und Judas, mit dem hat er sich eine gute Wahl getroffen, er war ja geldgierig, so wird es beschrieben in dem Wort Gottes. Judas, freu dich nicht so sehr daran, ich weiß, dass du darauf brennst, mich zu verraten, damit du nachher 30 Silberstücke hast. Erst stell sicher, dass es nur 30 sind, und dann stell sicher, dass du, wenn du sie bekommen hast, es dir leid tut und sie wieder zurückgibst. Und dann stell sicher, dass die dir es nicht wieder in die Kasse tun, sondern dass die das ebenfalls nicht annehmen, weil es Blutgeld ist, weil du mich verrätst. Man wird mir den Prozess machen. Und dann musst du noch etwas tun, du musst selbst hingehen, dich umbringen. Tolles Happening, ne? Freiwillige vor, wer will den Judas spielen? Und dann habe ich noch ein Problem. Psalm 22 ist gespickt davon, wie ich umkommen muss. Können wir bitte die Juden, können wir bitte die Heiden, können wir bitte die Regierung, können wir die alle bringen, genau nach alttestamentlicher Vorschrift mich umzubringen, Psalm 22, dass sie mir den Prozess machen, mich nicht irgendwie umlegen, irgendwie umbringen, sondern dass sie mich kreuzigen. Denn so ist es im Psalm 22 vorausgeschrieben. Da müssen wir die Heiden dazu bringen, dass sie tatsächlich diese Kreuzigung so durchführen, dass sie rechts und links neben mir den Menschen die Beine brechen und mir nicht. Denn ich bin das Opferlamm, das ohne Fehl sein musste, und laut Mose das Bein nicht gebrochen kriegen darf. Und dann sorg bitte dafür, dass diese rabiaten Soldaten meine ganzen Sachen zerreißen und verteilen können, aber bitte über meine Umhang. Würfeln. Und es darf nicht zerrissen werden. Kannst du dir vorstellen, wenn man so einen minutiösen Ablauf nach den verschiedensten Hinweisen des Alten Testamentes inszenieren kann? In der Varsity Fellowship hat an den verschiedensten Universitäten diese Fragen gestellt und hat gesagt, wie ist es möglich nach der Wahrscheinlichkeitstheorie, dass das alles rein zufällig passieren konnte. Und wie ich es gerade gemacht habe, haben sie nur die ersten 8 offensichtlichsten Verheißungen genommen und haben diese Universität gefragt. Wenn es also 28.000 oder 30.000 oder 50.000 Leute gab, wie reduziert sich das? Je enger und selbst und klarer du sagst, was sie alles, was diese Person alles erfüllen muss, wird die Chance gleich null, dass irgendeiner das ganz bewusst erfüllt. Wenn ich hier hingehe und sage, geh zum Flugplatz und hol da bitte Frankfurter Flugplatz oder Hannover oder Stuttgarter Bahnhof, reicht aus. Da kommen fast 300.000 Menschen pro Tag zusammen. Und ich sage, geh da bitte hin, da kommt jemand an aus Hamburg. Das ist schon eine gute Wahl, nicht? Da kommen vielleicht 20 Züge aus Hamburg. Aber damit du nicht jeden dieser Leute, die da aus Hamburg kommen, anquakst, ich sage dir, der Mensch trägt eine Brille. Ich gebe dir 2 Hinweise, kommt aus Hamburg und trägt eine Brille. Wie viele Leute könnten da sein? Ganze Menge, ne? Wenn ich aber sage, der aus Hamburg kommt, eine Brille trägt, die hat auch Glatze. Dann gibt es natürlich von den vielen, die aus Hamburg kommen und Brille tragen, eine ganze Reihe weniger, weil dadurch, dass ich sage, die haben Glatze, aber es gibt sicher immer noch eine ganze Menge, die von Hamburg kommen, eine Brille tragen und Glatze haben. Aber wenn ich sage, jetzt passieren ganz urige Dinge, der läuft rückwärts. Dem Moment, wo der aus dem Zug aussteigt, da denkst du noch, er ist alt und klapperig, hält sich so fest, aber der kommt den ganzen Weg rückwärts. Wie viele kommen aus Hamburg mit Glatze und Brille, die rückwärts laufen? Um ganz sicher zu sein, sage ich dir, der balanciert seinen Koffer auf dem Kopf. Und ich glaube, schon bei diesen Dingen, bei diesen 5 alleine, würdest du absolut sicher sein, von all denen, die aus Hamburg kommen, mit Brille und Glatze, dass bei diesen anderen verrückten Hinweisen, du weißt, es sind die. Und wenn ich nicht solche verrückten Dinge aufführe, dann mache ich ganz normale, vielleicht welches Hemd er trägt und dass er an einem bestimmten, nach 10 Metern oder 50 Metern auf seine Uhr guckt oder so, gebe solche einfachen Hinweise und du wüsstest absolut ganz genau, wer die Person ist. Und du wüsstest ein anderes. Dass das inszeniert war, dass das geplant war. Wenn ich dir jetzt schon sage, am Sonntag oder beim Samstag bei dem Fußballspiel, Hamburg gegen Berlin oder was ich, wer da gerade spielt, da passieren gibt es 3 Tore. In den ersten 5 Minuten gibt es gleich 2 und in den nächsten 7 Minuten später gibt es noch ein 3. Und dann liegt das daran, dass der von dort und dort den Spielzug macht und ich gebe dir die genauen Hinweise. Dann kannst, und wenn das genau eintritt, dann gibt es nur 2 Antworten dazu. Ich bin entweder hellsichtig, habe einen übernatürlichen Sinn, dass ich sowas voraussehen kann, oder ich habe diesen ganzen Fußballverein bestochen und die machen genau die Spielzüge, die ich vordiktiert habe. Es gibt nur diese 2 Erklärungen. Und als Jesus Christus kam und die ihm nicht glauben konnten, wer er war, obwohl er diese fantastischen Wunder tat, da hat er gesagt, forscht in der Schrift. Denn es ist unmöglich, dass irgendeiner kommt und diese verrückten, komplizierten Verheißungen alle in einer Person erfüllt. Es gibt nur 2 Lösungen. Gott hat das inszeniert und Gott hat das im Voraus geschrieben. Und Gott hat genau das wahrgemacht, was er gesagt hat, seinen Sohn zu schicken, der absolut das erfüllt, was er mit ihm geplant hat. Es gibt keine andere Erklärung. Die Chance des Zufalls ist gleich, so haben die Universitätsstudenten das rausgerechnet, ist 1 zu 10 hoch 21, was das auch immer bedeutet, ich kann so eine Zahl nicht denken, das ist in etwa, um es zu illustrieren, als wenn ich die Welt mit 40 Metern Höhe, ganze Welt, mit Geldstücken vollmache. Die ganze Welt belegt, 40 Meter hoch, mit Geldstücken. Das ist die Zahl 10 hoch 21. Und jetzt schickst du einen Blinden los, ich glaube noch nicht mehr, dass er blind sein muss. Decke um den Kopf, 3-mal rumgedreht, Tritt gegeben, jetzt lauf los. Und irgendwann bückt er sich und sagt, hier ist es. Und das ist genau das markierte Stück, was wir vorher markiert haben. Dieser Zufall besteht immer noch. Aber wir haben nicht nur 8 Prophezeiungen, wir haben 300 Prophezeiungen. Und die Jesus alle erfüllt hat. Und die Welt ist groß. Wenn du die Welt einteilen würdest in Schwimmbeckengröße, 50 mal 15, und du könntest in einer Sekunde von einem Feld zum anderen hüpfen, brauchtest du alleine 6000 Jahre. Und irgendwann bückt sich irgendeiner, greift hin, hebt hoch und sagt, das ist es. Der hat recht. Mit anderen Worten, die Chance ist gleich null. Unmöglich. Bei 8 Prophezeiungen. Jesus hat mehr als 8 Prophezeiungen erfüllt. Es ist für die Skeptiker der ganz klare Beweis, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Sondern er ist die Wahrheit. Und unser Glaube steht auf ganz sicheren Füßen. Der Beweis kann letztlich niemanden dazu bringen, Jesus als Gottes Sohn und Erretter zu akzeptieren. Jesus möchte keine Nachfolger aus kalter Berechnung. Vielmehr halte ich es mit Dostojewski, der gesagt hat, auch wenn Jesus außerhalb der Wahrheit erfunden würde, so blieb ich doch lieber bei ihm als bei der Wahrheit. Und so sollen wir brennen für Jesus. Aber das andere ist phänomenal. Einzigartig. Großartig. Jesus ist die Wahrheit. Und wisst ihr, das stört die Feinde Christi schon eh und je. Und die größten Feinde sind nicht außerhalb, sondern innerhalb der Kirche. Und darum haben viele, auch heute, in der Kirche versuchen sie immer wieder, der Bibel einen Nerv zu ziehen. Sie haben nichts dagegen, dass wir von Jesus als der Weg reden. Sie haben auch nichts dagegen, dass wir von Jesus als das Leben reden. Solange sie nur ihn als die Wahrheit rausziehen können. Und weißt du, wie sie es machen? Da, wo die Wahrheit zu finden ist, überprüft, wie es geschrieben steht. Und darum ist man heute, wie schon viele, viele Generationen, daran bemüht, die Schrift zu entmythologisieren, das heißt, ihnen diese Kraft der Prophetie zu nehmen. Und dann hat man einfach zwei Dinge getan in den vergangenen Hunderten von Jahren. Man hat entweder gesagt, diese Bibel ist nachgeschrieben worden, Christen haben das Alte Testament umgeschrieben, das sind alles so diese neuere Dokumente, die neuesten Dokumente sind natürlich die, die man schon zur Zeit des Christentums gefunden hat, und die haben einfach diese alten jüdischen Texte verändert, sodass sie dem Jesusleben angepasst wurden. Ist aber zerworfen worden. Denn man hat Dokumente denn gefunden, Dead Sea Scrolls, die natürlich bewiesen haben, dass diese Prophezeiung auch schon vorher drin stand. Also noch älter als das Christentum. Dass das nicht die Sekten waren, die Gruppen der Christen waren, die dieses Alte Testament umgeschrieben haben, sondern diese alten Prophezeiungen, besonders im Jesaja und in diesen Büchern, sind gefunden worden und sie sind immer noch genauso, wie sie dann hinterher gefunden wurden. Und dann dreht man den Spieß um, hat man gesagt, ja, aber das sind die Christen, die haben dann einfach das Jesusleben in den Evangelien so geschrieben, dass es diesen alttestamentlichen Prophezeiungen entspricht. Und so ist man immer wieder bemüht, die Wahrheit dem Evangelium zu entziehen. Und darum gibt es nur eine Lösung, dass du dich mit diesem Wort Gottes identifizierst, dieses Wort Gottes studierst und innerlich durch Gottes Wirken zu der Überzeugung kommt, dass was Gott hier sagt, absolut die Wahrheit ist. Nur das wird dir helfen, in der Feuerprobe auf der Seite Jesu zu bleiben. Und deine Aussage, dass er für dich das Leben und für dich der Weg zu Gott ist, kann nur dann sein, wenn du auch begründen kannst und festmachen kannst, er ist die Wahrheit. Darum sind für mich Prophezeiungen von höchster Entscheidung. Sind eine Voraussage Gottes, die dadurch, dass sie einer von die einem erfüllt würde, 100% wahr ist. Sowohl das Zeugnis dessen, der es erfüllt, als auch die Schrift, die von ihm geschrieben ist. Darum bin ich nie in Schleudern geraten, was die Autorität dieses Wortes Gottes angeht. Denn sowohl diese Autorität, diese Prophezeiung, als auch das Leben Christi hängen unverbindlich zusammen. Und weil beide stimmen, weiß ich, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und Jesus hätte nicht erfüllen können, was das Alte Testament sagt, wenn er nicht der Sohn Gottes gewesen wäre. Und die alttestamentlichen Schriften wären keine heiligen Schriften, wenn nicht in Jesus Christus der Beweis gekommen wäre. Sie wären es sicher gewesen, aber wir hätten es nicht beweisen können, dass die alttestamentlichen Schriften wirklich Gottes Wort sind. Aber jetzt wissen wir, dass beides der Fall ist. Das Alte Testament, das Neue Testament, ist das geschriebene Wort und Jesus das lebendige Wort Gottes. Ist er dein Heiland? Ist er dein Herr? Ich habe dir es heute Abend nicht gebracht,
um dich zu überzeugen. Das kann nicht kommen von Menschenwort, sondern das kann nur kommen von dem Geist Gottes. Aber ich möchte allen, die an Jesus glauben, diese fantastische Gewissheit geben, dass was du glaubst, die Wahrheit ist. Nur forsche in der Schrift, wenn du das ewige Leben suchst. Diese Schrift redet von mir. Und darum machen wir stille Zeit, weil wir ihn entdecken wollen, ihn finden wollen, im Alten und Neuen Testament, damit wir ihn kennen. Hören wir uns zusammen beten. Danke, Jesus, dass du nicht einfach aufgetreten bist, wie der Rattenfänger zu hameln, mit irgendwelchen Wundern und Taten Menschen zu überrumpeln. Du hast sie nicht von den Zinnen geworfen, du hast nicht die Macht dieser Welt in Anspruch genommen. Du hast keine Wunder getan, um damit Menschen letztlich zu überführen und an dich zu binden, sondern du willst ihre Herzen. Du hast niemals an die niedrigen Instinkte appelliert. Sondern das, was wir auch heute tun, um der Wahrheit, den Wahrheitsgehalt einer Sache zu entdecken. Wenn es aus vieler Zeugen Mund kommt. Wir danken dir für das Zeugnis des Alten und Neuen Testamentes. Danken dir, dass da so eine fantastische Einheit ist, eine Harmonie, die sich deckt mit dem, was Christen in allen Zeiten von dir gedacht und geglaubt haben. Und ich danke dir, dass über dieses Zeugnis der Schrift noch ein größeres wirkt. Und das ist der Heilige Geist, der Zeugnis gibt unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Danke für das Wirken dieses Geistes. Und danke dir, dass du uns innerlich so stark machen kannst, dass wenn auch Zeiten der Krise kommen, Zeiten der Verfolgung, dass wir nicht anders können, als zu sagen, Herr, du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus. Dass du bist Christus. Wohin sollen wir gehen? Wir gehören zu dir und bleiben bei dir. Aber wir danken dir, dass dieses gute Wort, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, darin hängt und hangt, dass du die Wahrheit bist. Darum wissen wir, du bist auch der Weg, der einzige, der zum Vater führt. Und darum wissen wir, dass auch bei dir das Leben ist. Das Leben Gottes, für jeden verfügbar, auch unter uns hier heute Abend. Amen.